Vorcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Die NHL-freie Zeit hier im Podcast, sie ist endgültig zu Ende. Ein fetter Stick-Tab an alle Hörer, die nächste Eishockey-Episode gefordert haben. Bitteschön. Hier ist sie. Habe die Ehre. Hier ist der Vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Let's drop the puck.
Die NHL.
Und hier ist das Line-Up. Mit dabei sind Franz Büchner von Sport1 auf Twitter zu finden unter @franzbüchner mit UE. Hallo Franz.
Hallo.
Und Ansgar Löcke auf Twitter @ansgarius_90. Hallo Ansgar.
Ja, moin.
Der Mann für den Spitzensport. Hannover 96 Fan, schwebt auf der Erfolgswelle und natürlich auch bei den Toronto Maple Leafs. Ganz anders Franz Büchner, der den Washington Capitals die Daumen hält und völlig enttäuscht ist von dieser Saison. wir haben schon lange nicht mehr gesprochen. Ich glaube Mai in den Playoffs letzte Saison war die letzte NHL-Episode. Wenn wir das irgendwie hinkriegen, so alle zwei Wochen, fände ich es ganz cool, wenn ihr die Zeit habt. Ich glaube, es gibt viele Hörer, die gerne eine regelmäßige NHL-Episode auch hätten. So alle zwei Wochen vielleicht. Wäre vielleicht ganz lustig. Mal schauen, ob wir es in den nächsten Wochen so hinbekommen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe weniger geschaut als in den vergangenen Jahren, aber bin jetzt auch, da es ja in Richtung Playoffs schon wieder geht, beziehungsweise die Hälfte der Saison jetzt mal vorbei ist, bin auf jeden Fall heiß. Und es gibt ja ein paar positive und negative Überraschungen. Ich würde aber sagen, wir fangen erst einmal mit dem All-Star-Game an, das ja Ende Januar in Nashville stattfindet. Neues Format, 3 gegen 3 aus allen Divisions. Der Voting-Prozess bleibt ähnlich. Gibt es ein paar Überraschungen, zum Beispiel John Scott mit dabei, Sidney Crosby nicht. Franz, ich würde mich dafür interessieren, was du denn zu diesem 3 gegen 3 Format sagst, zum neuen Format und natürlich auch ja so eine kleine Einschätzung zum Line-Up, zu den gewählten bzw. ernannten Spielern.
Ich meine mich zu erinnern, dass wir, als wir vergangenes Jahr auch rund ums All-Star-Game gesprochen haben, uns relativ einig waren, dass uns das allen drei, das Spiel an sich, nicht so viel gibt. Und scheinbar ist das auch bei der NHL beziehungsweise da im Headquarter angekommen und man hat sich gedacht, ey, ändern wir mal ein bisschen was, zumindest am eigentlichen Spiel. Also neues Format, 4 Teams, also aus den 4 Divisions, die es gibt. Und dann wird entsprechend 3 gegen 3 gespielt, 20 Minuten lang in so einer Art Turnierformat. Klingt zumindest kurzweiliger als das, was man in den letzten Jahren gewohnt war, also das eigentliche Spiel, ganz normale 60 Minuten etc. Also mal schauen, vielleicht einfach aufgrund dieses neuen Modus durchaus mal wieder wert, dort reinzuschalten. Ansonsten geben mir persönlich nach wie vor diese All-Star-Games nicht so viel, besonders wenn sie halt mitten in der Saison sind, weil sie die Liga so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen durcheinander bringen, aber sie zwingen halt die Liga in eine kurze Pause zu gehen. Und auf einmal ist alles so Friede vor der Eierkuchen, gerade dann, jetzt so Ende Januar, du hast ja gesagt, wir sind jetzt beim Halbzeitpunkt der Saison angekommen, sind da ein bisschen drüber, also da wird es dann langsam richtig interessant Richtung Playoffs und ich finde das dann immer so ein bisschen seltsam, wenn dann plötzlich da kurz Pause ist und man sich da selbst feiert. Aber gut, vielleicht mit dem neuen Format ein bisschen mehr Unterhaltungswert.
3 gegen 3 ist auf jeden Fall interessant, finde ich. Und Ansgar, das Problem ist ja sonst immer bei diesen All-Star-Games, kein Kontakt, keiner will sich wehtun, eher Gezocke und bei 3 gegen 3, ja, das ist halt einfach Gezocke und dann sieht man halt ein bisschen Eishockey, ist vielleicht auch ein bisschen auch ein Wettbewerbscharakter mit dabei. Also die Idee ist, finde ich, ganz gut. Was sagst du dazu, dass da alle paar Jahre was Neues passiert? Zuletzt ja auch dieses Picking-System, wieder stellt sich seine Mannschaft zusammen, jetzt eben dieses 3 gegen 3. Glaubst du, dass es da irgendwann mal ein Format gibt, das auch bleiben wird, oder wird sich das die nächsten Jahre auch weiterhin ändern?
Ob das jetzt so eine langfristige Lösung ist, ich meine, das 3 gegen 3 ist ja jetzt eingeführt worden, weil es jetzt die Overtime 3 gegen 3 gibt, finde ich, wie Franz auch schon gesagt hat, eigentlich und du auch schon gesagt hast, eigentlich ein ganz cooles System. Du hast es gesagt, mitten in der Saison will sich keiner verletzen, ob von Leuten, die jetzt, das hatten wir die Jahre immer schon, dass dann kurzfristig All-Star-Spieler doch gesagt haben, oh nee, ich habe doch eine ganz leichte Leistenzerrung und ich kann doch nicht mitspielen. Und dann wurde irgendjemand anders noch kurzfristig nachnominiert. ich hoffe mal, dass das so ein bisschen jetzt der Reiz des Neuen ist, dass man diese festen Teams hat, ein kleines Turniercharakter, und du hast gesagt, keiner will sich verletzen, und es waren immer, dafür, dass dann da nichts passiert ist, war ja fast schon zu viel auf dem Eis los von Leuten, die sich dann ein bisschen gelangweilt haben, während andere sich den Puck hin und her geschoben haben. Und ich glaube, bei 3 gegen 3, da muss man dann auch mitziehen und mit seinem 11-Mann starken Team zumindest ein bisschen Wettbewerb. Ich glaube, keiner erwartet jetzt, dass da 100% gefahren wird. Dafür ist das auch nicht der Wettbewerb und auch nicht die Zeit dafür. Aber es könnte zumindest ein bisschen attraktiver werden. Ob das jetzt 5 bis 10 Jahre Bestand hat, weiß ich nicht. Wer weiß, wie sich die Liga entwickelt. Aber so für die nächsten 2-3 Jahre finde ich es ganz, ganz unterhaltsam. Und was das Voting angeht, das hatten wir die letzten Jahre ja auch schon. Ich erinnere daran, dass letztes Jahr, glaube ich, Gergensens aus Litauen,
ja.
Gewählt wurde, weil einfach jeder Balte da für ihn gewählt hat, obwohl der bei den Buffalo Sabres, die damals schon schlecht waren oder noch schlechter waren, auch nur wenige Minuten immer gespielt hat und wirklich kein großartiger Spieler war und auf einmal in der All-Star-Liste auftauchte. Und jetzt, nachdem das mit dem 3 gegen 3 jetzt mehr Richtung Skill geht, kam halt so eine Online-Bewegung und hat sich gesagt, okay, wir wählen jetzt mal aus Scheiß den letzten Enforcer, einen der letzten Enforcer mit John Scott rein, und von denen hat, glaube ich, keiner wirklich gedacht, dass der wirklich in der in seiner Division, in welcher spielt er, in der Pacific Division, da auf einmal den Kapitän kriegt. Aber hat funktioniert, das Internet hat gewonnen. Es wurde jetzt falsch geredet von wegen, ihr wollt ihn doch nur bloßstellen, aber ich glaube, der ist ja nun auch schon alt und spielt eine seiner letzten wirklichen Spielzeiten. Ich glaube, der findet das ultra lustig, was da gerade passiert.
Na, Franz, jetzt hat der Zemgus Girgensons, der Lette, einen ganz lustigen Namen, aber ist auch an Nummer 14 gedraftet worden, ist, glaube ich, bis heute auch noch der am höchsten gedraftete Lette in der NHL, und dann hast du halt John Scott da. dieses Mal, der ja nicht mal richtig Schlittschuh fahren kann. Ich weiß nicht, ist der einzige Grund, dass der mit dabei ist, dass er halt mehr Spieler jetzt bei diesem 3 gegen 3 an der Bande sitzen hat, mit denen er sich anlegen kann? Was ist da der Punkt? Weil John Scott ist ja sogar Kapitän von dem Team in der Eastern Pacific Division, und wenn du das vergleichst mit den anderen Kapitänen, Metropolitan, Alex Ovechkin, Central Division, Patrick Kane und in der Atlantic Division Jaromir Jagr, also absolute Topstars des Spiels, und dann dieser John Scott noch mit dazu.
Alles ein Niveau, würde ich sagen.
Genau, und die anderen drei schon, ja.
Ja,
Jagr ist jetzt noch schneller als John Scott und steht stabiler steht er sowieso auf den Schlittschuhen.
Es hat natürlich schon ein gewisses humoristisches Element, dass der da jetzt auftaucht in diesem Wettbewerb, wo man, wenn man sich die anderen Spieler anschaut, sich denkt, was hat er da verloren? Ansgar hat das ja schon ganz schön beschrieben, was da genau dahinter steckt, warum der da überhaupt dabei ist. Aber ich glaube, für John Scott selber ist das gar nicht so schlimm. Weil das, ich glaube, es ist tatsächlich sein erstes All-Star-Spiel. Würde mich wundern, wenn es anders wäre. Also bekommt er tatsächlich, ich sag mal, in der zweiten Halbzeit seiner Karriere vielleicht dann doch, er ist ja jetzt schon 33, dann nochmal diese Möglichkeit, ein NHL-All-Star-Spiel mitzumachen. Also ich glaube, für ihn selber ist das gar nicht so weiter schlimm. Der wird da seinen Spaß haben. Und ich glaube, seine Mitspieler und seine Gegenspieler werden auch Spaß mit ihm und um ihn herum haben. Also ich finde das gar nicht so verkehrt. Es ist jetzt nicht ganz so eklatant schlimm, oder was heißt schlimm, ist es ja sowieso nicht, aber ich fand es halt die letzten Jahre auch immer, gerade die Girgensons-Geschichte, wenn dann eben, wie es Ansgar schon beschrieben hat, sich ein gesamtes Konglomerat aus Staaten zusammentut, um den Spieler reinzuwählen, der es vielleicht nicht verdient hatte, etc. Jetzt steckt da so ein Augenzwinkern mit dabei. Ich glaube, das passt auch irgendwie zu diesem Zockerformat 3 gegen 3, und dann spielt da plötzlich einer mit, der nicht reinpasst. Also, warum nicht?
John Scott sicherlich der Name, der ja am meisten überrascht da in den verschiedenen Lineups. Ansgar, Sidney Crosby habe ich schon angesprochen, einer der größten Stars auf jeden Fall der NHL, nicht mit dabei in der Pacific Division, da wo John Scott in der Mannschaft steht. Ein Leon Dreisaitl, der wirklich auch eine sehr, sehr gute Saison spielt, nicht von den Oilers fährt Taylor Hall. Ein Problem ist natürlich, dass jedes Team auch einen Spieler schicken muss, und bei den Penguins sind es halt jetzt zum Beispiel Malkin und Letang, immerhin zwei Spieler, aber eben nicht Crosby. Was sagst du dazu, dass einfach auch bei diesem All-Star-Game große Namen bzw. Spieler, die Großes geleistet haben in dieser Saison, fehlen.
Ja, das Problem haben wir ja im Grunde immer schon gehabt, immer die letzten Jahre. Ist wahrscheinlich eine von den vielen Reformen der NHL, was das All-Star-Game angeht, was nicht so wirklich funktioniert hat. Ich verstehe, was sie wollen, dass nicht All-Star-Break ist und irgendwie Fans von 5 Mannschaften gucken doof in die Röhre, weil gar keiner von denen da auftaucht, weder beim Skills-Competition noch beim Spiel noch irgendwo, und 25 andere Teams freuen sich, weil mindestens einer dabei ist, und 5 Teams gucken in die Röhre. Also das, die Idee dahinter verstehe ich, aber andererseits würde man das Ganze dann irgendwie paritätisch aufteilen, das Ganze so aufgebläht sein, dass dann halt entsprechend Spieler fehlen. Das war die letzten Jahre nicht anders. Ich weiß noch, letztes Jahr hat, glaube ich, PK Subban dann nicht mitgespielt, was alle auf die Palme gebracht hat. Der ist dieses Mal dabei. Ja, ich glaube, solche Fälle wird es immer geben. Ist halt blöd, in Anführungsstrichen, für die Teams, wo ja jede Menge Starspieler sind, aber sehen wir es mal ehrlich, so wichtig ist das All-Star-Game, glaube ich, auch nicht. Und wenn ein paar von den Top-Spielern sich einfach eine Woche zu Hause auf die Couch legen können, dann sind die, glaube ich, auch relativ froh. Zumal in dieser, zu diesem Zeitpunkt in der Saison, glaube ich, schon sehr viele so kleine Nicklichkeiten mit sich rumtragen und auch mal ganz froh sind, einmal eine Woche auf die Couch sich zu legen.
Das Ding ist halt, jetzt bei diesem 3 gegen 3, denke ich, werde ich es mir schon anschauen, und dann will ich eigentlich schon Crosby sehen. Und will jetzt vielleicht nicht unbedingt John Scott sehen. Aber mein Gott, es ist halt so. Und das ist ja in anderen Sportarten in den USA genauso. Jetzt ist, glaube ich, im Basketball das Verfolge nicht ganz so intensiv, aber in der NBA ist die große Diskussion, soll Kobe Bryant zum All-Star-Game oder nicht. Hat sich durch diese Saison eigentlich nicht verdient, aber ist halt einfach einer der Größten überhaupt. Und die Leute wollen ihn halt sehen. Insofern hat man da wahrscheinlich immer diese Diskussion bei den All-Star-Games. Das also das Sparspiel Ende Januar. Jetzt schauen wir auf die ganz harten Fakten und gehen die verschiedenen Divisions durch. Ihr kennt das, wenn ihr den NHL-Vorcheck schon mal gehört habt. Wir teilen es in die beiden Conferences natürlich auf und dann gehen wir rein in alle 4 Divisions. Und wir fangen heute an in der Eastern Conference.
Die Eastern Conference.
In der Metropolitan Division. Auf Platz 1 die Washington Capitals, gefolgt von den New York Rangers und den New York Islanders. Dann die New Jersey Devils, die Pittsburgh Penguins, Philadelphia Flyers, Carolina Hurricanes und die Columbus Blue Jackets. Franz, das ist deine Division natürlich, weil du großer Fan der Columbus Blue Jackets bist. Die sind jetzt leider abgeschlagen, Tabellenletzter. Woran liegt's und sollte man sich vielleicht Alexander Ovechkin holen? Nee, Quatsch. Washington Capitals natürlich auf Platz 1. 67 Punkte, das heißt also nicht nur Platz 1 in der Metropolitan, sondern auch mit Abstand die meisten in der Liga. Haben wir nochmal genau alle Statistiken angeschaut, nicht nur die Spielerstatistiken, sondern auch die Teamstatistiken. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe keine Schwäche.
Ich auch nicht. Und das ist das Schöne. Das ist das Schöne. Es ist vor allen Dingen wirklich eine Wahnsinnsbilanz nach 42 Spielen. 32 davon gewonnen. Also bitte. 16 Punkte Vorsprung aktuell. Also das ist schon eine Dominanz, die ich auch vor der Saison so nicht habe kommen sehen. Es ist ein sehr, sehr homogenes Team. Die Zahlen sprechen für sich. Auch zu Hause und auswärts ist man da sehr, sehr gleichförmig unterwegs mit jeweils 16 Siegen. Und man, ich glaube, man hat nur ein einziges Mal überhaupt in dieser Saison zweimal in Folge verloren. Ansonsten hat man nach Niederlagen immer sofort wieder zurückgeschlagen. Und das Team ist tatsächlich durch die verschiedenen Additionen auch vor der Saison, unter anderem ja TJ Oshie, Justin Williams, nochmal besser geworden. Die Mannschaft kann Ausfälle, gerade in der Defensive, scheinbar sehr, sehr gut kompensieren. Brooks Orpik, der fehlt quasi schon die halbe Saison, und John Carlson auch die letzten Wochen nicht mit dabei, also eigentlich das Top-Verteidigerpaar, das ausfällt. Braden Holtby bestätigt das, was er letzte Saison schon gezeigt hat, dass er einer, wenn nicht aktuell sogar der beste Goalie der Liga ist. Ja, also es ist tatsächlich bislang eine, ich würde fast sagen, perfekte Saison. Zumindest diese ersten 42 Spiele gibt es im Prinzip nichts daran zu bekritteln. Ich ja, sitze immer wieder verwundert vor dem Rechner und denke mir, 7:1 zuletzt gegen Ottawa, und es sieht so aus, als wäre es halt das absolut Normalste der Welt dieses Jahr. Es ist so eine Selbstverständlichkeit, die da mitschwingt. Sehr, sehr hungrig, diese Spiele auch zu gewinnen. Also ja, ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden, tatsächlich, überraschenderweise.
Jetzt hast du lange über die Washington Capitals gesprochen und ich glaube kein einziges Mal den Namen Alex Ovechkin erwähnt.
Ja, der ist auch mit dabei.
Genau. Aber das ist einerseits natürlich,
so ein bisschen unter, ne?
Einerseits natürlich schon ein Zeichen, ja, nicht nur Ovechkin, wie vielleicht im letzten Jahr, da geht es dann immer um Ovechkin und Ovechkin und was ist seine Plus-Minus-Bilanz, wie oft trifft er und arbeitet er genug zurück. Jetzt ist es eher vielleicht das Team. Aber klar, Franz, über Ovechkin müssen wir natürlich auch noch sprechen, beziehungsweise dürfen wir, denn es ist ja ein Riesenspaß, ihm zuzuschauen. Jetzt kürzlich sein 500. Tor in der NHL erzielt. Und ich glaube, Ansgar, du hast es auf Twitter retweetet, eine ganz verrückte Statistik in seiner kompletten Karriere. Erst 27 Spiele, waren es 27?
Ja,
27. Ich glaube, 27 Spiele verpasst. Also obwohl er, Franz, ja einer schon auch ist, der über die Physis kommt und über seinen Einsatz ja unkaputtbar und so wichtig wie nie für die Mannschaft.
Das ist auf jeden Fall wichtig, das ist gar keine Frage. Und auch wenn man die Reaktion gesehen hat nach seinem 500. Tor, also die Mannschaft hat ja gefeiert, als hätten sie den Stanley Cup gewonnen. Da waren alle auf dem Eis, die Hüte sind geflogen, obwohl es ein erstes
Eltern
Tor war.
Eltern auf der Tribüne.
Tja, genau, sensationell. Also das war wirklich großartig. Und wenn man halt auch sieht, diese Emotionen, die auch die Mannschaft ihm dann gegenüberbringt, dann weiß man einfach, wie wichtig der ist als Kapitän, als Anführer dieses Teams, und hat sich ja jetzt auch schon wieder heimlich und leise an die Torjägerliste ganz nach vorn gearbeitet in der Liga. Also natürlich, ohne Ovechkin funktioniert diese Mannschaft sicherlich auch, aber natürlich bei weitem nicht so gut. Und jetzt mittlerweile seit 10,5 Jahren jetzt bei diesem Team. Ich denke, diese Saison ist für ihn als Leader und für das gesamte Team natürlich die beste Möglichkeit, mal ein bisschen weiterzukommen als nur die zweite Runde in den Playoffs.
Ja, daran müssen sich, glaube ich, dann auch die Washington Capitals natürlich messen lassen. Die können noch so gut in der Regular Season spielen, President's Trophy, alles völlig egal. Ovechkin hat halt diesen Cup noch nicht und er war bis jetzt auch noch nicht nah dran, und vielleicht ist ja diese Saison die Saison für die Capitals. Die restliche Metropolitan Division wollen wir natürlich auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Ansgar, vielleicht kannst du mal eine positive Überraschung aus deiner Sicht rauspicken und eine negative Überraschung, abgesehen jetzt mal von den Capitals, die man vorne erwartet hat, aber die dann doch, finde ich, nochmal stärker sind als erwartet.
Positiv überraschen mich gerade die Devils, die eigentlich gar keinen so guten Roster haben, auch gar kein so gutes Eishockey spielen, wenn man dem mal zuguckt. Es ist wirklich jetzt nicht wirklich schön anzuschauen, aber sie schaffen es halt momentan auf dem Wildcard-Spot zu stehen mit 47 Punkten, wo, glaube ich, die wenigsten wirklich damit gerechnet haben, dass die Devils, gerade auch weil das Team relativ alt ist und nicht so viele junge Spieler hat, dass die da oben irgendwie mit angreifen können. Also ich glaube, viele haben von den Devils eher gedacht, dass sie sich Richtung Carolina und Columbus irgendwie einpendeln werden. Gut, die Saison ist noch lang. Wer weiß, wenn es in die Trade-Deadline geht, ob sie wirklich sagen, wir wollen jetzt in die Playoffs oder wir bauen jetzt doch um. Die Gedanken haben ja einige Teams. Also von daher, das wäre so meine positive Überraschung bislang. Und negativ natürlich in der Division Pittsburgh, die auf Platz 5 stehen, außerhalb der Playoff-Plätze, und nicht so wirklich in Schwung kommen. Sie haben natürlich Phil Kessel geholt vor der Saison von Toronto, um nochmal mehr Offensive zu holen. Dann hatte Sidney Crosby den Saisonstart so ein bisschen verschlafen, greift jetzt aber auch eigentlich ordentlich mit an. Aber da funktioniert es noch nicht so wirklich. Und schauen wir mal, ob das in der zweiten Saisonhälfte besser wird. Aber jetzt so zur Halbzeit haben sie 45 Punkte. Das reicht, wenn man das mal verdoppelt, 90 Punkte reichen nicht für die Playoffs.
Bei den Devils, denke ich, müssen wir auch Corey Schneider noch erwähnen, der ja jetzt nicht so im Mittelpunkt steht oder nicht so im Scheinwerferlicht wie zum Beispiel Braden Holtby in dieser Saison, den ja Franz schon angesprochen hat, Jonathan Quick oder Crawford, Luongo, Lundqvist, wie sie alle heißen, aber auch schon 18 Siege hat und ja, ich habe noch nicht so viele Spiele von den Devils gesehen, habe das aber öfter mal gelesen, dass der eigentlich da Nacht für Nacht die Kohlen aus dem Feuer holt.
Er hat mit 92,6 Safe Percentage. Ja.
Und
wie Crawford.
Ja, genau. Und das ist richtig stark. Und von den Namen her gebe ich dir recht, Ansgar. Also wenn du sagst, da irgendwie erste Linie mit Zajac, Palmieri und Kalinin. Klar, es fallen momentan ein paar bekanntere Namen aus, wie Elias, Camilleri, Tlusti. Aber trotzdem, jetzt vom Roster her ist das nicht so zu erwarten. Franz, hast du für die doch sehr schwache Saison der Pittsburgh Penguins, bei denen ja Tom Kühnhackl jetzt sein NHL-Debüt gefeiert hat, darf man nicht vergessen, eine Erklärung?
Die Erklärung suchen wir, glaube ich, schon seit mehreren Jahren. Dieses Team ist eigentlich viel zu gut besetzt, um nicht vorne mitzuspielen. Aber sie packen es nicht. Sie haben auch den Trainer gewechselt schon im Laufe dieser Saison, was auch nochmal ein Eingeständnis daran ist, dass irgendwas nicht funktioniert. Man investiert immer wieder viel, viel Geld oder man schafft es irgendwie, diese ganzen Starspieler, Crosby, Malkin, jetzt eben auch Kessel, irgendwie ins Salary Cap reinzuquetschen und spielt es aber trotzdem entsprechend unter den eigenen Möglichkeiten, finde ich. Ich weiß tatsächlich auch nicht genau, woran das immer liegt. Also bei Pittsburgh frage ich mich das schon seit Jahren. Es scheint ja dann nicht nur immer ein Problem vom Trainer zu sein. Es ist vielleicht einfach die Mischung, die nicht so richtig passt. Irgendwo dazwischen, zwischen diesen Starspielern und dem, was danach kommt, ist eine Riesenlücke, da, also vom Qualitätsunterschied. Und das merkt man eben. Das fällt halt komplett ab einer bestimmten Stelle, weil dann eben da Spieler auftauchen, die vielleicht eben nicht das ganze, das Top-Niveau haben. Das ist eben der Preis, den du bezahlst, wenn du dir 3, 4 Top-Stars gönnst, aber dahinter halt dann wenig kommt, was da die Lücken schließen kann. Möglicherweise ist das ein Ansatzpunkt für Pittsburgh.
Schon Wahnsinn, auch wenn wir uns die Powerplay-Statistiken anschauen, da müssten sie eigentlich wieder Top 3 sein, mit dieser Formation, vor allem mit der ersten. Also wenn man sich da anschaut, was sie da aufs Eis schicken mit Crosby, mit Malkin, mit Hornquist mit dazu und dann noch Kessel und Letang, also eigentlich unfassbar. Aber irgendwie kriegen sie es nicht gebacken und das war die letzten Jahre auch schon so. Und sie drohen nächster Deutscher, der sein NHL-Debüt feiert, Karriere in Landshut begonnen. Der Sohn von Erich Kühnhackl ist auch ein ähnlicher Schrank wie sein Vater. 1,90 groß, vielleicht noch nicht ganz das Gewicht, das er braucht für die NHL. Aber ja, hat sich halt über die Juniorenligen und dann über die AHL jetzt nach oben gearbeitet. Ich muss sagen, ich habe wenig von ihm gesehen, aber irgendwie an der Seite von Crosby oder Malkin zu spielen, auch nicht das Allerschlechteste in dem Alter auch.
Nee, das stimmt. Also ich stimme dir zu, ich habe momentan auch noch nicht so viel von ihm gesehen, aber mal schauen, wie er sich macht. Also ist ja zumindest immer mal gut, ein paar neue Gesichter in der Liga zu haben, wenn so die alte Garde langsam Abschied nimmt mit Erhoff und Seidenberg, die ja jetzt auch nicht mehr jünger werden und dass die Liga nicht ganz ohne deutschen Namen. Gut, wir haben ein Dreiseitel, wo viele drauf gucken. Tobi Rieder macht einen ganz ordentlichen Job. Thomas Greis ist natürlich immer auch für eine Schlagzeile gut, aber wenn man noch andere Spieler hat, die es so ein bisschen verteilen, dann ist es, glaube ich, ganz gut, darauf zu gucken, dass auch so das Interesse an der Liga nicht komplett erlahmt, wenn man sagt, das schafft sowieso keiner hin oder wir haben nur den einen. Das glaube ich schon, dass das helfen kann, inwieweit er jetzt eine große NHL-Karriere macht. Dafür ist es natürlich noch viel zu früh, um das abzuwarten, aber ich bin mal gespannt, wie er sich so schlägt.
Franz, vielleicht abschließend zu dieser Metropolitan Division noch ein paar Gedanken. Viel hat sich, wenn wir uns jetzt die Vorsaison auch anschauen, nicht getan. Eben die Penguins weiter nach unten, die Devils weiter nach oben, ansonsten Rangers und Islanders da vorne mit dabei, Flyers und Hurricanes und natürlich Blue Jackets auch die letzten Jahre nicht so wirklich erfolgreich. Was ist noch zu sagen zu dieser Division?
Ich glaube schon, dass es noch durchaus später in die Top 3 reinrückt, denn aktuell ist es ja durchaus noch eng, von Platz 2 bis 7, 8 Punkte Abstand. Also da haben auch die Hurricanes durchaus noch Möglichkeiten, genauso wie die Flyers. Ich glaube aber tatsächlich, dass es am Ende dieselben Teilnehmer sein werden, mehr oder weniger wie in der letzten Saison, die beiden New Yorker Clubs und die Capitals. Und mal schauen, vielleicht rutscht noch irgendwie ein weiteres rein über die Wildcard. Aber ich sag mal, an der Spitze ist diese Division dann doch schon entschieden. Und dahinter könnte es dann nochmal interessant werden, um diese Plätze Richtung Playoffs. Ich will jetzt da nicht so ein bisschen man muss die Spannung so ein bisschen rausnehmen tatsächlich aus dieser Division. Also mal schauen.
Dann gehen wir rüber in die Atlantic Division. Da schnell die Tabelle. Die Florida Panthers auf Platz 1 mit 57 Punkten sind zwar 10 weniger als die Capitals geholt haben, aber doch schon ganz guter Abstand auf Detroit. Die Red Wings mit 51 Punkten auf Platz 2. Dann die Canadiens, die Bruins, Tampa Bay Lightning, Ottawa Senators, Toronto Maple Leafs und Buffalo Sabres. Und Ansgar, ich glaube, die positive Überraschung, da müssen wir nicht lange diskutieren. Das sind die Florida Panthers in dieser Division. Ansonsten sieht das ähnlich aus wie in der Vorsaison. Ja, so ein bisschen Tampa Bay und Florida haben so ein bisschen den Platz getauscht.
Ja, genau. Florida hat eine riesen Serie gehabt. Franchise-Rekord mit 12 Siegen in Folge aufgestellt. Jetzt letzte Nacht in Overtime verloren gegen Los Angeles. Aber die spielen eine super gute Saison. Lässt sich auch ganz gut angucken, weil sie halt auch so ein komplett absurdes Roster haben. Der ewige Jager turnt da rum und hat jetzt, Tor Nummer 737 geschossen. Und ansonsten sind da ja nur junge Leute um ihn rum. Barkov, Bukestad, Huberdeau. Natürlich in der Abwehr mit Ekblad, der momentan aber nicht spielt, der ist ja momentan verletzt, aber der halt auch seine zweite Saison eigentlich spielt, eine super Rookie hatte. Und ich glaube, das hat man in der letzten Saison schon so ein bisschen gemerkt, dass die Panthers in die Playoffs unbedingt wollten. Und jetzt diese Saison machen sie da weiter, wo sie aufgehört haben. Auch so ein bisschen, weil Tampa so ein bisschen schludrig ist mit all seinem Offensivpotenzial, dass das zweite Team aus Florida jetzt so ein bisschen die Nummer 1 Rolle übernommen hat. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass die Panthers mal wieder richtig in die Playoffs kommen. Dazu hat man natürlich dann auch noch einen Roberto Luongo im Tor, der hinten noch mehr Sicherheit gibt. Insgesamt sehe ich da bei Florida auch fast nur gute Sachen. Also letzte Saison haben wir darüber geredet, dass sie noch in die Playoffs kommen wollten, aber nie wirklich die Tore geschossen haben. Und das machen sie jetzt eigentlich. 118 Tore schon geschossen. Das liest sich sehr gut.
Franz, die Panthers haben natürlich jetzt ein paar Mal hoch draften können, haben diese jungen Spieler jetzt im Lineup, haben aber natürlich auch mit Jager und mit Luongo sehr viel Routine reingeholt. Passt diese Mischung? Bist du so wie ich, Greches?
Ich bin auf jeden Fall überrascht, dass sie so gut tatsächlich gerade dastehen, diese Serie hatten. Es passt ganz offensichtlich wirklich gut. Angeführt von Amiromir Jager, der mich immer wieder erstaunt. Es ist phänomenal, was der abreißt mit 43 Jahren. Auf dem Niveau, mit der hohen Belastung, immer noch so ein Team anführen zu können und wirklich absolut konkurrenzfähig zu sein. Das ist sensationell. Plus eben die jungen Spieler. Und da ist dann eben genau diese Mischung, die ich bei Pittsburgh vermisse, die passt irgendwie bei den Panthers. Das ist sicherlich auch ein Verdienst von Trainer Gallant, der das Team auch wirklich gut eingestellt hat. Die Verteidigung rund um Goalie Roberto Luongo ist auch richtig gut. Also da sind ja auch ein paar junge Spieler, die sich jetzt entwickelt haben, um Goodbranson, um einen Dimitri Kulikov etc. Plus eben dann ein bisschen Erfahrung mit Campbell und Mitchell zum Beispiel. Also wie gesagt, das ist überall die Mischung, die es macht. Und dieses Team aus Florida, das ist tatsächlich ein Team, eine Mannschaft. Und ich glaube, das ist dann durchaus das Mittel zum Erfolg. Und diese Saison klappt es eben tatsächlich dann noch eine Spur besser als in der vergangenen. Und man wird, ich bin mir da ziemlich sicher, dann auch Richtung April dann wieder Playoff-Hockey sehen.
Hinter den Panthers die Red Wings, die ja immer in die Playoffs kommen. Das ist die Canadiens, die super gestartet sind, jetzt ein bisschen sich dann eben auf Platz 3 da eingegroovt haben in dieser Division. Bruins auch noch mit dabei, also die großen Namen, die sind dran. Einen großen Namen haben wir auch noch weiter hinten, Ansgar, die Buffalo Sabres. Nein, die Toronto Maple Leafs. Vorletzter großer Umbruch im Sommer. Was sagst du zur Saison der Maple Leafs? Bis jetzt 3 Punkte Vorsprung vor dem letzten Sabres in der Atlantic Division und drittschlechteste Mannschaft in der Eastern Conference momentan.
Ja, das hört sich jetzt schlimmer an, als es tatsächlich anzusehen ist. Der Saisonstart war natürlich komplett in die Hose gegangen. Ich suche gerade mal nach der Bilanz, wie es stand. Was hatten wir? Wir hatten so 1-7 und 2 oder so, ne, so komplett verpatzt Saisonstart, aber irgendwie dann im November klickte halt das System von Mike Babcock, neuer Trainer. Und ab da ging es eigentlich relativ gut. Also von da an wurden eigentlich die Mehrzahl der Spiele gewonnen, obwohl man halt ein Phil Kessel losgeworden ist, obwohl man halt ziemlich viele Spieler im Kader hat, wo man sagt, wenn die Trade-Deadline kommt, werden sie wahrscheinlich weggetradet. Keine Ahnung, Vernunft, Bosak, Lupul, die sind immer im Gespräch. Dazu haben wir noch jede Menge andere Spieler, die wahrscheinlich noch irgendwie mal woanders hin könnten. Obwohl man jetzt tabellarisch noch gar nicht so weit von den Playoff-Plätzen weg ist, glaube ich nicht wirklich, dass man in der zweiten Halbzeit der Saison ernsthaft angreifen will dahin. Jetzt hat sich James Van Riemsdyk, der die meisten Punkte für die Maple Leafs bislang gemacht hat, mit 29 Stück, der hat sich jetzt den Fuß gebrochen und fällt 2 Monate aus. Das heißt, da wird man in den offensiven Reihen nochmal durchtauschen müssen und dann wird sich das auch ein bisschen legen. Ansonsten ist es halt vor allem überraschend aus Toronto-Sicht, dass Leo Komarov so eine grandiose Saison spielt.
All-Star Leo Komarov,
ja, komplett hochverdient. Was der für eine Saison spielt, er hat jetzt schon mehr Tore geschossen als in seiner Karriere jemals in einer Saison mit 15 Toren, dazu noch 13 vorgelegt. Ist damit zweitbester Punktesammler bei uns. Wird im Grunde von allen Fans geliebt. Die Frage ist, inwieweit er das halten kann. Der wird jetzt Mitte Januar halt auch schon 29. Das heißt, er kommt ins beste Hockeyalter. Beziehungsweise wahrscheinlich werden seine Punkte dann eher wieder abnehmen. Aber die Saison, die er hat, hilft so in einer Saison, wo noch nicht wirklich viel auf so diese ganzen jungen gedrafteten Spieler gesetzt wird. Ein Nylander und ein Mahner, die spielen in den Junior Ligen beziehungsweise in der American Hockey League. Das heißt, die haben noch überhaupt keine NHL-Minuten gesehen. Gerade weil man weiß, dass diese Saison ist halt ein Rebuild und nicht, dass man jetzt absichtlich tanken will. Das hatten wir letzte Saison schon gemacht. Nein, wir versuchen so gut es geht zu spielen. Das sieht überraschend gut aus im Vergleich zu dem, was in der letzten Saison gespielt wurde. Da hat Mike Babcock auch einen großen Anteil dran, dass er aus diesem Kader sowas spielen kann. Aber wie gesagt, wie der Roster dann nach der Trade-Deadline aussieht, das kann wieder ganz anders aussehen und dann wird man sich wieder unten einpendeln. Aber wir werden mit den Playoffs nichts zu tun haben, da sind eher andere Teams dabei.
Zum Beispiel, Franz, die Tampa Bay Lightning, die momentan Fünfter sind in dieser Division. Kann man die als negative Überraschung bezeichnen oder können wir da vielleicht in 2 Wochen wieder sprechen und sie sind dann auf einmal Zweiter in dieser Division und voll dabei?
Na gut, als Stanley Cup Finalist muss man denen natürlich Ansprüche attestieren, die sie aktuell nicht erfüllen können oder beziehungsweise in dieser Saison noch nicht erfüllt haben. Sagen wir mal, ein paar Verletzungsprobleme hatten sie. Tyler Johnson ist eine ganze Zeit lang ausgefallen. Wenn man sich zurückerinnert, was der abgeliefert hat in den letzten Playoffs, ist das natürlich ein herber Verlust, wenn so ein Spieler dann ausfällt. Aber die hinken eben ihren eigenen Ansprüchen aktuell noch hinterher. Aber du hast ja gesagt, es sind ja noch ein paar Monate bis zu den Playoffs, eine halbe Saison. Da kann sich schon noch einiges tun. Sie sind auf jeden Fall in Schlagdistanz. Und der Kader ist natürlich auch im Vergleich zur letzten Saison kaum verändert. Also soll heißen, recht gut bestückt. Wodurch ich da mal schlussfolgern will, dass die Lightning da auf jeden Fall noch ein gehöriges Wörtchen mitsprechen werden im Kampf um die Playoffs. Natürlich, und das ist vielleicht so die eine störende Komponente auch aktuell noch, das ist so diese Steven Stamkos-Personalie, weil da hört man ja einiges an Gerüchten etc. Also Vertragsverlängerungen scheint aktuell nicht so richtig zustande zu kommen. Das könnte wiederum bedeuten, dass es vielleicht tatsächlich dann nach der Saison zu Ende geht oder schon vorher. Das könnte so ein bisschen stören innerhalb des Teams. Ich weiß es nicht genau, aber wenn der Kapitän und sozusagen der wichtigste Spieler schlechthin auf dem Eis dann in solche Gerüchte verstrickt ist, was die sportliche Zukunft angeht, bringt da vielleicht auch noch ein bisschen Unruhe rein. Aber wenn sie das nicht an sich ranlassen, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass die Lightning da noch einen ordentlichen Push hinlegen werden, jetzt in der zweiten Saisonhälfte.
Ja, zumal die Teams, die über ihnen stehen mit Montreal und Boston, momentan auch überhaupt keine gute Form haben. Sie haben gegeneinander das Winter Classic gespielt. Da hat Montreal zwar gut gespielt und gewonnen, aber ein paar Tage später haben sie wieder komplett verloren, ohne wirklich Einsatz zu zeigen. Sie haben in den letzten Spielen 3-7-0. Carey Price ist immer noch verletzt, der für den Bombenstart zu Beginn der Saison mitgesorgt hat, dann ist er verletzt gewesen und ist jetzt auch schon einige Wochen außer Gefecht. Ich glaube, die letzte Meldung war, dass er nach dem All-Star-Game wiederkommen soll. Aber werden wir sehen, ob er dann im Februar wieder angreifen kann und in welcher Form er dann ist. Und ansonsten ist dieses Team halt auch jetzt nicht so wirklich gut in Form. Und Boston, letzte Nacht gegen die Rangers verloren, sah auch nicht so doll aus, haben in 7 der letzten 9 Spiele verloren und klammern sich momentan an einen Wildcard-Platz. Also für Tampa sind da alle Chancen gegeben, einen von den beiden noch zu überholen, sollte sich bei den beiden nicht was ändern.
Dadurch, dass die Panthers halt da jetzt vorne mit dabei sind in der Division, beziehungsweise die anführen, heißt das ja natürlich auch, dass eines der großen Teams, nehmen wir mal die großen Namen, Red Wings, Canadiens, Bruins und natürlich auch die Lightning als Vorjahresfinalist, eines dieser Teams wird es dann wohl erwischen. Mindestens. Also die Top 3 kommen ja in die Playoffs. Okay, wenn sich jetzt beide Mannschaften dann über die Wildcard qualifizieren, dann gäbe es sogar die Möglichkeit, dass 5 Punkte aus dieser Division kommen. Momentan die New Jersey Devils dann noch vor den Tampa Bay Lightning. Also es ist möglich zumindest, dass es eines dieser genannten Teams dann auch erwischt in der Vorsaison. Ja, überraschend die Boston Bruins nicht in den Playoffs. Gibt es noch was zur Eastern Conference, das ihr loswerden wolltet?
Ja, der Tortorella in Columbus und deren Trade-Historie, beziehungsweise woran Tortorella ja nicht wirklich schuld ist, aber wenn nach dem Johansson-Trade kam halt die ganze Liste von Spielern, die Blue Jackets weggetradet haben seit 2011. Und da kann man ein ganzes Team draus bilden. Es seien nur Jack Voracek, Rick Nash, Marian Gaborik genannt, Jeff Carter, die alle jetzt nicht mehr bei den Blue Jackets spielen, die mal bei den Blue Jackets gespielt haben. Und ja, stattdessen grüßt man vom Tabellenende der Eastern Conference mit John Tortorella als Coach. Kann man sich auch fragen, inwieweit das irgendwie zukunftsgerichtet ist.
Vielleicht noch ein Punkt zu den Ottawa Senators, die ja momentan nicht in den Playoff-Plätzen stehen, aber Erik Karlsson spielt wieder mal richtig stark und ist einer der Kandidaten für die Norris Trophy, also einfach ein überragender Verteidiger, zwischendrin mal schwer verletzt gewesen, aber jetzt scheint er wieder fit zu sein und soweit sind die Senators ja auch nicht weg von den Playoff-Plätzen. Also da könnte auch noch was passieren. Abschreiben, glaube ich, kann man in der Atlantic Division nur Buffalo und Toronto. Und klar, Columbus ganz hinten drin, jetzt nochmal getradet, Johansson weg, aber gut, da was halt bei dieser Aufstellung Ansgar gefehlt hat, sind die Namen, die gekommen sind. Klar sind die nicht so groß wie die weggegangen sind, aber es gibt ja dann meistens gibt es ja dann auch gute Spieler, die zurückkommen. Aber allein die Reihe der Spieler ist natürlich schon, oder diese Formation ist natürlich schon ganz schön krass. Man muss ja halt bei den Trades immer noch berücksichtigen, in welcher Situation ist das Team jeweils und soll jetzt ein Rebuild her oder was sind die Gründe für diese Trades? Aber Carter und Carter hat ja einen Stanley Cup gewonnen bei den LA Kings, Gaborik natürlich dann auch. Und das tut natürlich dann besonders weh, wenn man dann als Fan sieht, diese Spieler waren mal bei uns. Ihr hört den Vorcheck mit Ansgar Löcke und Franz Büchner zur National Hockey League. Franz Büchner findet ihr auf Twitter unter @franzbüchner. Büchner mit UE und Ansgar unter @ansgarius_90. Ich bin dort @fetzi6. Alle Episoden des Vorchecks, auch zur Fußball-Bundesliga, gibt's unter www.checkpot.fm oder über euren Podcatcher. Wir freuen uns auch zur NHL über iTunes-Rezensionen und über Bewertungen und eine Facebook-Seite haben wir auch www.facebook.de/dervorcheck. So viel zur Eastern Conference und wir gehen rüber in den Westen.
Die Western Conference.
Da beginnen wir in der ja wohl in der Spitze stärksten Division dieser Liga und das nicht seit dieser Saison, die Central Division mit den Dallas Stars auf Platz 1, auf Platz 2 die Chicago Blackhawks, dann die St. Louis Blues, die Minnesota Wilds, die Nashville Predators, die Colorado Avalanche und die Winnipeg Jets dann auf Platz 7. War 1 bis 4 eng beieinander, einigermaßen eng beieinander. Nashville Predators in Lauerstellung. Franz, deine Einschätzung zu dieser Division, vielleicht auch mit einer positiven und einer negativen Überraschung?
Gut, die positive Überraschung steht natürlich ganz oben. Dallas hat das sozusagen wahrgemacht, was sie letzte Saison schon so ein bisschen angedroht haben. Sie sind jetzt vorn dabei, und zwar wirklich vorn dabei, das aktuell zweitbeste Team der Liga. Das ist sicherlich eine Überraschung, dass sie gleich diesen Sprung machen, aber ich sag mal so, dass sie um die Playoffs mitspielen, das ist eher keine Überraschung. Das, wie gesagt, hat sich letzte Saison schon angekündigt und die stehen da jetzt vorne drin, haben ja auch einen bombastischen Start hingelegt. Jetzt hat sich das so ein bisschen eingependelt und von hinten rücken andere Teams wieder so ein bisschen näher. Aber ich glaube schon, dass sie da durchaus weiter vorne dran bleiben werden und mitspielen werden. Haben natürlich da auch mittlerweile da wirklich fantastische Offensivspieler mit dabei. Also was Jamie Benn, Tyler Seguin da abliefern in dieser Saison, das ist schon wirklich, wirklich aller Ehren wert. Richtig gut. Die Verteidigung hat sich stabilisiert. Das war ja so das Problem auch vor allen Dingen in der letzten Saison, was sicherlich ausschlaggebend war, dass sie dann nicht die Playoffs geschafft haben. Auch im Tor mit Niemi sicherlich auch wieder verbessert. Also das ganze Team hat auf jeder erdenklichen Position, wie ich finde, einen Schritt nach vorn gemacht. Und deswegen die vielleicht etwas überraschend starke Leistung, die aber, wie gesagt, durchaus eine Konsequenz ist aus dem, was wir zuvor schon gesehen haben.
Ganz clever auch geshoppt beim Division-Gegner bei den Chicago Blackhawks. Also da haben sie ja zwei Positionen, also die Offensive noch mehr verstärkt mit Patrick Sharp und die Defensive natürlich auch mit Johnny Oduya und beide von den Chicago Blackhawks, die ja bekanntlich durch die Hammerverträge für Taves und für Kane so ein bisschen Cap-Probleme hatten in den vergangenen Jahren. Also da geht auch ein Kompliment, denke ich, Franz, an den GM, an Jim Neldon, mit dem sie jetzt auch verlängert haben, die Dallas Stars.
Absolut. Also gut gescoutet und natürlich dann davon profitiert, dass, wie du es schon gesagt hast, die Blackhawks da ein bisschen Raum schaffen mussten für die dicken Verträge. Aber das musst du erkennen und dann entsprechend selber den Platz haben. Und das haben die Dallas Stars gemacht. Also wie gesagt, das greift alles ganz gut ineinander aktuell.
Ansgar, schreiben wir die Blackhawks ab? Nee, die Blackhawks schreiben wir nie ab, oder? 7 in Folge jetzt gewonnen, 8-2-0 in den letzten 10. Immer dabei eigentlich in der Central Division in den letzten Jahren. Das Team der vergangenen Jahre, zusammen mit den Los Angeles Kings vielleicht, aber die haben ja dann in der Vorsaison die Playoffs verpasst. Und ich glaube, kein Team will gern gegen die Blackhawks in der ersten Runde spielen in den Playoffs.
Nee, das ändert sich auch, glaube ich, nicht mehr, außer eins von den großen, eine von den großen Figuren, Kane oder Taves, würde da jetzt irgendwie weggetradet werden. Wobei ich mich auch frage, was man da im Gegenzug für auf den Tisch legen muss, um einen von den beiden zu erhalten. Aber solange die beiden funktionieren, Patrick Kane hat 62 Punkte, führt eindeutig die Liste an. Jonathan Taves hat auch über 30 Punkte jetzt schon in der Saison. Also die beiden harmonieren ganz gut und bei den Blackhawks haben wir ja schon jahrelang gesagt, wie tief sie besetzt sind, obwohl sie immer wieder auch Spieler natürlich abgeben müssen, aber sie schaffen es halt immer wieder, sich oben festzusetzen und einfach konstant zu sein. Und auch sie werden die Playoffs ohne Probleme erreichen.
Franz, so ein kleines Fragezeichen bei den Blackhawks vielleicht in der Defensive, oder findest du, dass sie da die Weggänger, also Oduya habe ich ja gerade schon angesprochen, Lady war auch noch ein wichtiger Mann in den vergangenen Jahren, gut, der ist jetzt schon ein bisschen länger weg zu den Islanders, aber Defensive ist ein bisschen verändert, eine Offensive können sie immer super nachladen, unter anderem ja Anisimov geholt auf der Center-Position, Panarin als Flügelstürmer ist eine positive Überraschung, Terawainen haben sie noch als junger Mann selber gedraftet, also da laden sie immer wieder nach, aber in der Defensive habe ich so zumindest leichte Bedenken, ob das Duncan Keith dann und mit Brent Seabrook in den Playoffs wieder richten kann, alleine. Und die Tiefe fehlt vielleicht so ein bisschen zumindest.
Ja, noch geht's ja einigermaßen. Also 104 Gegentore sind jetzt nicht so verkehrt. Die Capitals als bestes Team in der Kategorie haben 90. Also das ist jetzt nicht so übertrieben viel mehr. Die Differenz von plus 22 zwischen geschossenen und erhaltenen Toren, die ist auch noch in Ordnung. Also ich glaube, es gibt dann Probleme, wenn tatsächlich einer der Gestandenen sich nochmal verletzen sollte, ein Keith oder ein Seabrook. Aber ich glaube insgesamt...
Dürfen wir auch nicht vergessen, dass Keith ja auch gefehlt hat schon in dieser Saison.
Ja.
Und trotzdem sind sie voll dabei.
Absolut. Also ich glaube, solange die fit sind, wird es da defensiv auch nicht so große Probleme geben, auch weil, und du hast es ja auch schon angesprochen, die Blackhawks es gut verstehen, auch diese Lücken, die dann entstehen, durch diese Abgänge wie von Johnny Wodruga dann eben auch ganz gut zu füllen, Spieler zu entwickeln wie ein Trevor Van Riemsdyk, der dann da eben mit reinrutschen kann, dazu noch solides Goaltending bekommen von Crawford. Also ich glaube, ja, wie es Ansgar auch schon gesagt hat, in die Blackhawks muss man sich tatsächlich keine großen Sorgen machen.
Die Blues waren in den letzten Jahren dann immer unter den Kandidaten für vielleicht mal einen tiefen Run in den Playoffs. Ansgar, jetzt in dieser Saison haben sie nicht ganz so auf dem Putz wie in den letzten Jahren. Hast du eine Erklärung dafür? Also ich meine, die sind auch dabei und werden wohl auch in die Playoffs kommen, aber dann hast du halt in der ersten Runde gleich wieder entweder die Blackhawks oder auch die Stars oder irgendeinen großen Gegner, vielleicht sogar, wenn sie abrutschen auf die Wildcard-Plätze, die Los Angeles Kings. Kann schon wieder vorbei sein in der ersten Runde.
Ja, das ist halt das Problem der Central Division, denn wenn sie Erster werden würden, dann ständen Dallas und Chicago unter ihnen und wären ein möglicher Gegner. Also das kann man ja drehen und wenden, wie man will in dieser Division. Man kommt ja nicht an den großen Namen vorbei. Also ich bin großer Fan von Vladimir Tarasenko, was der für ein Hockey spielt. Das ist wirklich großartig anzugucken. Und ansonsten, ja, die Blues haben in den letzten... Ja, vor allem letzte Saison, wo sie so mit großen Hoffnungen gestartet sind, dann einfach in der ersten Runde komplett implodiert sind, fast schon in den Playoffs. Vielleicht probiert man es diesmal andersrum, dass man sagt, wir gehen das Ganze ein bisschen grusamer an, weil wir wissen genau, wenn wir so und so spielen, kommen wir in die Playoffs rein. Dafür sind die anderen Teams momentan nicht gut genug und dann konzentrieren wir uns darauf und verpulvern nicht alles schon in der Saison selber. Muss man ja immer genau so diese Balance finden. Also, wenn man auf die Gegentore guckt, 112 sind schon relativ viele, was das angeht. Aber ich sag mal, wenn man das mit seiner Offensive ausgleichen kann und vielleicht, die Saison ist ja noch lang, Trades können noch gemacht werden, vielleicht noch ein oder zwei Leute dazu holt, um die Defensive ein bisschen abzusichern, oder so den Kader ein bisschen zu vertiefen, dann kann das auch dieses Jahr in den Playoffs reichen.
Franz, die Nashville Predators sind ein Team, das in den letzten Jahren immer über die Defensive gekommen ist. Bäckerinnen natürlich im Tor. Dann die Abwehr unglaublich tief besetzt mit Weber, mit Josi, mit Alice Ekholm. Jetzt haben sie Seth Jones weggetradet zu den Columbus Blue Jackets. Haben sich mit Ryan Johansson eigentlich dann den Nummer 1 Center geholt, den sie in den letzten Jahren nicht gehabt haben. Philipp Forsberg spielt momentan in der Reihe mit Johansson und mit James Neal. Also das ist jetzt schon eine richtig gute erste Reihe von den Namen her. War das ein guter Trade aus deiner Sicht von den Predators oder ist vielleicht sogar eine Win-Win-Situation für die Blue Jackets und für die Predators, dieser Seth Jones-Ryan Johansson-Deal?
Ich glaube, das kann wirklich für beide Teams ganz gut sein, weil Nashville eben ja offensiv so ein bisschen was vermissen lässt. Das kriegen sie jetzt dadurch durch Ryan Johansson jetzt ein bisschen mehr Schwung. Der ist ja auch direkt mal rein in die erste Sturmformation. Defensiv gut könnte es, wenn man nur auf die Gegentore schaut, natürlich besser sein. Trotzdem, und das ist eben auch das, was man aus dem Trade lesen kann, machen sich die Verantwortlichen da in Nashville scheinbar gar keine großen Sorgen. Sie wissen, sie haben auf jeden Fall eins der absoluten Top-Paare mit Josi und Weber, die ja auch beide All-Stars sind, genauso wie Goaltender Pekarinne. Also nur die drei allein sind schon mal viel, viel wert und alles, was da sonst noch so in der Defensive rumläuft, Ekholm, Ellis, schon in Ordnung und solide, muss sich alles jetzt wieder ein bisschen stabilisieren, dann kann man da sicherlich auch nochmal versuchen anzugreifen. Abstand momentan 10 Punkte auf den dritten Platz in der Central Division ist schon nicht zu unterschätzen. Kann sich aber durchaus nochmal drehen in der zweiten Saisonhälfte. Also ich denke schon, dass die Verpflichtung von Johansson da für die Offensive, die eben aktuell, was die erzielten Tore angeht, die schlechteste ist in der Central Division, durchaus was bringen kann. Und wie gesagt, defensiv muss man sich im Prinzip, was diesen Namen angeht, eigentlich gar nicht so große Sorgen machen. Und deswegen, glaube ich, ist der Trade nachvollziehbar aus Sicht der Predators.
Ansgar, vielleicht noch ein Wort zu den anderen drei Teams, die wir jetzt noch nicht besprochen haben in dieser Division. Die Minnesota Wild wieder auf Playoff-Kurs oder voll mit dabei und eher ein bisschen abgeschlagen. Die Colorado Avalanche und die Winnipeg Jets, die beiden Mannschaften, die ja in der letzten Saison Jets und vorletzten Saison Avalanche dafür Furore gesorgt haben.
Ja, das ist bei den beiden, glaube ich, so ein teilweise relativ natürliches Wiederzurückkommen. Das hat ja vor allem Colorado mit deren Saison, die waren ja wirklich komplett über ihrem Level in die Playoffs dann gekommen. Und das hat sich letzte Saison schon so ein bisschen wieder abgekühlt. Diese Saison auch wieder, ich meine, 45 Punkte, das sieht momentan noch recht wenig aus, aber zum einen weiß man nicht genau, wie sich das in der zweiten Saisonhälfte macht. Andererseits schielt man ja immer so ein bisschen in der Central auf den fünften Wildcard-Spot, weil die Pacific Division nicht so stark besetzt ist und punktemäßig hat man momentan auch noch den fünften, also den zweiten Wildcard-Spot auch in der Central. Den hat Nashville gerade und die sind punktgleich mit Colorado, also von daher sind da noch alle Möglichkeiten gegeben. Und bei Winnipeg, ja, das war eine ziemlich coole Story letztes Jahr mit den Playoffs, aber ich glaube, dafür ist das dann eher eine einmalige Geschichte gewesen und sind keine schlechte Mannschaft, aber haben halt das Problem, in der Central Division zu spielen, wo so viele gute Teams sind, dass man dann nicht an genügend Punkte kommt, um regelmäßig da zu spielen, es sei denn, eine der anderen Mannschaften hat halt so große Probleme, wie es Dallas letztes Jahr hatte mit der Defensive und dem Goaltending, dass man dann als Winnipeg da reingrätschen kann. Aber wenn sich die richtig guten Teams da keine Blöße geben, ist es für Winnipeg momentan echt schwer.
Und die Minnesota Wild, mein Gott, die sind halt immer dabei, auch in den letzten Jahren, und kann dann durchaus auch mal passieren, dass sie in den Playoffs dann für eine Überraschung sorgen. Die Pacific Division, da will es eine Mannschaft wissen, die Los Angeles Kings. Deutlicher Vorsprung, 57 Punkte, 11 Zähler Vorsprung auf den zweiten Platz, das ist überraschend, die Arizona Coyotes, dann auf 3 die Canucks, auf 4 die Sharks, auf 5 die Ducks, auf 6 die Flames und ganz hinten wieder einmal die Edmonton Oilers. Franz, in den letzten Jahren war das immer Kings, Ducks, Sharks in irgendeiner Reihenfolge, dann in der Vorsaison verpassen die Sharks die Playoffs. Jetzt die Kings wieder vorne mit dabei, verpassen die Kings die Playoffs, wollte ich natürlich sagen. Jetzt die Kings ganz vorne, Coyotes sicherlich die ganz große Überraschung. Das hätte ich nicht gedacht, dass die auf Platz 2 stehen zu diesem Zeitpunkt. Auch wenn natürlich das relativ schnell gehen kann, auch wieder in dieser Division.
Das stimmt, denn es ist tatsächlich noch sehr, sehr eng, gerade ab Platz 2. Wenn wir uns wirklich mal die gesamte Division uns anschauen, da sind es nur 9 Punkte zwischen 2 und 7. Also da kann schon noch alles passieren im Prinzip, was die Plätze 2 und 3 angeht. Ein bisschen relativieren, gerade im Blick auf die Central Division müssen wir das dann auch, denn wie gesagt, da gibt es Teams auf Rang 6. Colorado wäre aktuell mit 45 Punkten, wären sie in der Pacific Division Dritter. Also das Niveau, sagen wir mal, was das spielerische Niveau angeht, ist nicht ganz so hoch in der Pacific Division, aber egal, darum geht es am Ende nicht. Am Ende geht es darum, dass die da 3 Teams in den Playoffs drin haben und die Los Angeles Kings haben tatsächlich mal ihre Denkweise scheinbar geändert und denken sich, ne, nach den Erfahrungen der letzten Saison als amtierender Champion die Playoffs zu verpassen, das wollen wir uns nicht nochmal leisten. Also die rennen ein bisschen vorne weg mit diesen 11 Punkten Vorsprung, gehen es diesmal also von vorn an und das scheint zumindest Richtung Qualifikation für die Playoffs die absolute richtige Herangehensweise auch zu sein. Aber klar, dahinter ist es eng und dass Arizona jetzt nach der Hälfte der Saison immer noch so weit vorne eben auf Platz 2 steht, ist sicherlich eine Überraschung und natürlich aus, sagen wir ruhig aus deutscher Sicht auch eine schöne Überraschung. Tobi Rieder ja eine feste Größe, eigentlich schon seit er in der NHL spielt, seit der Anfang der letzten Saison, ist er absolut gesetzt da in den ersten 2 Reihen bei den Coyotes und freut mich auf jeden Fall für ihn, dass Arizona da so eine gute Rolle mitspielt.
Kings und Sharks haben wir in der Vorsaison die Playoffs verpasst, nur um das nochmal komplett richtig zu stellen. Ja, Ansgar, die Kings eigentlich mit einem ähnlichen Line-Up wie in den vergangenen Jahren. Klar, Justin Williams haben sie verloren, Lucic haben sie sich natürlich geholt, für die Offensive, für die Flügelposition dadurch nochmal ein bisschen massiver geworden, als wären sie das nicht schon vorher gewesen. Und in der Defensive, Christian Jauf mit dabei. Neueste Verpflichtung, Vinny LeCavalier, der zwar momentan als vierte Reihe Center genannt wird, aber zumindest mal im Powerplay dann auch mitmarschen darf. Eine Ausrutschersaison, aber ansonsten sind das ja eigentlich die Kings mit ein paar Änderungen vielleicht, die wir auch als Stanley Cup Champion kennen.
Ja, genau, also das kann man letzte Saison wirklich unter Ausrutscher verbuchen und die Saison zeigen sie wirklich, dass es vielleicht nicht ganz so clever war, immer darauf zu hoffen, dass man im letzten Drittel, letzten Viertel der Saison nochmal irgendwie ein paar Schippen drauflegt und dann von hinten irgendwie in die Playoffs reinrollt. Das hat letzte Saison nicht so wirklich funktioniert. Da ist man nicht ins Rollen gekommen und dann war man draußen. Aber das ist jetzt eine beeindruckende Geschichte, allein punktemäßig. Und du hast die Namen genannt. Ich meine, die Los Angeles Kings waren ja irgendwie nie dafür bekannt, irgendwie nur auf ein, zwei Topspieler zu setzen, und dahinter sind die letzten Reihen irgendwie dünn besetzt, sondern die haben ja immer eine Kadertiefe gehabt. Die haben sie jetzt immer noch. Gut, was den LeCavalier-Trade angeht, muss man mal gucken. Also sie haben ja sich irgendwie auch per Handschlag versichern lassen, dass er zum Saisonende die Karriere beendet, weil das sonst mit den ganzen Cap-Problemen überhaupt nicht funktioniert. Sollte er jetzt sagen, ich habe es mir doch anders überlegt und ich spiele doch weiter bei euch, dann haben die Kings richtig Probleme, glaube ich, was so den Cap-Hit angeht, aber das soll deren Sorge sein. Und ansonsten hat Franz das angesprochen, die Division ist eng, was die Letten geht, sehr eng beieinander, und vor allem überrascht er, dass die Anaheim Ducks nur Fünfter in der Division sind und nur 78 Tore geschossen haben, und wenn man sich mal die Lines anguckt, da laufen immer noch ein Ryan Getzlaff, ein Corey Perry, ein Ryan Kessler rum, und dann frage ich mich, wie dieses Team es schafft, in 41 Spielen nur 78 Tore zu schießen.
Haben wir ganz schlecht angefangen, fangen sich, habe ich zumindest den Eindruck, jetzt ein bisschen, Playoffs sind noch drin. Und dann, ja, hinten raus hast du Franz Tobias Rieder schon angesprochen, 10 Tore in der halben Saison, also stolz ungefähr auf 20 zu, übrigens ganz interessant, auf der Seite der Arizona Coyotes, Tobias Rieder, Right Wing, Aussprache Rieder to Bias, was nicht ganz korrekt ist. Aber egal, also 10 Tore hat er gemacht in 41 Spielen und natürlich ein weiterer deutscher Franz in dieser Division bei den Edmonton Oilers, Leon Dreiseitel. 33 Spiele, 32 Punkte, also fast ein Punkt pro Spiel, 9 Tore, 23 Assists. Die Oilers müssen ja auf ihren Nummer 1 Pick Connor McDavid immer noch verzichten. Leon Dreiseitel hat in der Phase, in der Connor McDavid nicht mit dabei war, richtig eingeschlagen.
Gut für Leon, auf jeden Fall. Und jetzt kann er dann auch endlich mal zeigen, das freut mich auch sehr, dass er halt nicht umsonst an Nummer 3 gedraftet wurde. Jetzt ist es ja schon im vorletzten Jahr, aber ihr wisst, was ich meine, also vor der letzten Saison. Er hat eben diesen Umweg nehmen müssen, über wieder zurück zu den Junioren, dann Start der Saison in der American Hockey League, aber dann manchmal ergeben sich dann eben diese Möglichkeiten, und es war relativ klar, dass sie sich ergeben durch diese Verletzungen, durch McDavid, durch Jakubov, die ja beide nach wie vor ausfallen. Zack, rein ins Team und mit wirklich bockstarken Leistungen drin geblieben bis hierhin. Und das wird auch so bleiben bis zum Ende der Saison, da bin ich mir absolut sicher. Freut mich sehr für Dreiseitel, der besonders gut mit Taylor Hall zusammen funktioniert, der ja zum All-Star-Game fährt, der Taylor Hall. Also wirklich stark, dass Dreiseitel jetzt tatsächlich schon, und der ist ja immer noch verdammt jung, das dürfen wir nicht vergessen. Der 20, ist noch lange nicht, ja. Genau, noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen, aber dass er jetzt eben tatsächlich schon so gut aufspielen kann in der NHL, das freut mich sehr. Und das ist ja sowieso insgesamt, ich habe gerade nochmal geschaut, ja irgendwie so die deutsche Division. Du hast ja schon gesagt, Rieder spielt drin, Ehrhoff ist in dieser Division, Dreiseitel und dann auch noch Corbinian Holzer, der ja auch schon 15 Spiele gemacht hat für die Ducks. Also ja, da können wir auf jeden Fall aus deutscher Sicht immer mal ein Auge drauf werfen. Bin mal gespannt, wie viele von denen wir dann am Ende dann in den Playoffs sehen. Bei Edmonton glaube ich nach wie vor wieder mal nicht. Dafür ja, ist es einfach zu unkonstant. Aber noch sind sie in Schlagdistanz, wer weiß, was sich da noch tut. Aber ich sag mal so, gerade LA und Arizona, aus deutscher Sicht natürlich dann eher Playoff-Teams.
Vancouver auf Platz 3 in dieser Division, Ansgar. Sieht ganz gut aus mit den Playoffs. Bei den Flames momentan nicht so. Die haben ja eine sehr, sehr gute Vorsaison gespielt. Was ist zu den beiden Teams noch zu sagen? Im Vergleich zur Vorsaison auch nicht so groß verändert. Die Flames haben vielleicht ein bisschen überperformt, oder, letztes Jahr?
Ja, das ist so die Geschichte, die Avalanche im Jahr davor hatten. Also man hat immer so eine Fairytale-Story von einer Mannschaft, wo alle, ich sag mal, Analytics-Experten sagen, die Leistungen, die sie da zeigen, basieren nicht wirklich auf, also steht eher auf tönernen Füßen, und sie schaffen es dann trotzdem und alle lachen in ihr Gesicht und sagen, ha, seht ihr, Analytics, das funktioniert doch alles nicht so, wie ihr das auszeichnet, denn wie kann es sein, dass sie trotzdem in die Playoffs kommen? Und dann eine Saison danach fällt das alles ein bisschen in sich zusammen. Also ich meine natürlich, sie sind jetzt nicht komplett schlecht geworden, auf keinen Fall. Die Spieler sind ja immer noch dieselben und spielen dasselbe Hockey. Aber ja, so langsam gleicht sich das, glaube ich, so ein bisschen dem Niveau an, was sie auch konstant spielen können. Und ja, bei Vancouver, da laufen in der ersten Reihe immer noch die Sedins rum mit jetzt 35 Jahren. Die machen auch so weiter, und solange die keiner wirklich aus der ersten Reihe verdrängt, spielen die in Stiefel so weiter runter. Also ich sag mal so, 44 Punkte wird jetzt in den anderen Divisions nicht reichen, aber in der Pacific Division ist das für die Canucks ein guter dritter Platz momentan für die Playoffs. Ja, wer weiß, inwieweit da im Kader vielleicht noch ein bisschen was gedreht wird, aber eigentlich sind die auch Playoff-Kandidat für den Westen, was ja so für Kanada immer ganz gut ist, wenn nicht immer nur die Canadiens die Rolle des Playoff-Teams hochhalten müssen. Gut, letzte Saison hatten wir viele Playoff-Teams aus Kanada, aber so in der Historie sind es immer weniger geworden, gefühlt.
Bei den Flames vielleicht nochmal der Blick auf die jungen Spieler. Also da, glaube ich, ist die Zukunft auch recht rosig mit Sean Monahan, mit Johnny Goodrow, mit Sam Bennett. Alle sehr, sehr jung. Dann in der Defensive haben sich auch noch Dougie Hamilton geholt, zusammen dann mit Giordano und mit TJ Brody. Zurzeit auch Frolik und Tudler, zwei Routiniers, verletzt. Also da glaube ich schon, dass es auch in den nächsten Jahren wieder weiter nach oben gehen könnte. Und auch da ist es ja wirklich so, zwar vorletzter in der Pacific Division, aber Franz hat es ja schon gesagt, da kannst du bis auf Platz 3 eigentlich relativ schnell kommen, und sogar die Edmonton Oilers sind da theoretisch noch in Schlagdistanz. Gibt es sonst noch was zu sagen von euch zur Western Conference? Dann war es das mit der Wiedergeburt des NHL-Vorchecks. Hat Spaß gemacht, und ich glaube, wir schaffen das, dass wir in Zukunft regelmäßig über die beste Eishockey-Liga der Welt sprechen. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank an Franz Büchner von Sport1. Ihr findet ihn auf Twitter unter @franzbüchner mit UE. Danke dir, Franz.
Jo, gern.
Und danke an Ansgar Löcke auf Twitter @ansgarius_90. Danke, Ansgar.
Gerne doch.
Ich bin Christoph Fetzer. Ihr findet mich auf Twitter unter @fetzi6. Nochmal der Hinweis auf www.checkpot.fm, auf www.facebook.de/der-vorcheck. Ihr könnt den Podcast über eure Apps, über euren Podcatcher empfangen, und wir freuen uns über iTunes-Rezensionen und Bewertungen. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, und lasst ruhig auch mal rutschen.
Vorcheck, der Sportpodcast.